DIY Survival Überleben mit Liv wird dir präsentiert von Works PowerShare. Works, DIY Akkutools, die dich stark machen.
Okay. Läuft alles? Autsch. Okay. Hey, ihr Läufer, was läuft? Ihr wisst schon. Läufer, Fänger, also Läufer im Gegensatz zu Fängern. Auf dem Schulhof. Hatte ich ja in meiner ersten Sendung erklärt. Okay, also ich brauche definitiv eine neue Anmoderation. Jedenfalls, schön, dass ihr zuhört. Also, falls mir irgendwer zuhört. Schön, dass du zuhörst. Ihr, wie auch immer. E-Mails habe ich ja noch keine bekommen, weil kein Internet. Hörerbriefe, nope. Kein Briefträger mehr übrig. Apropos, es gibt doch diesen komischen Film aus den 90ern mit Kevin Costner, Postman.
Postman?
Ja, Postman. Wo er in so einer postapokalyptischen Zukunft Briefe ausstellt. Boah, ey. Der war so weird. Aber immer noch nicht so weird wie das, was hier gerade abgeht. Also ich meine, immerhin liefen bei Kevin keine Fänger rum. Ja, und persönlich habe ich auch noch keinen Fan von meiner Sendung getroffen. Und trotzdem, ich bleibe optimistisch und begrüße euch zu einer neuen Folge von DIY Survival Überleben mit Liv. Liv, das bin ich. Und Überleben ist das, was wir ja alle wollen, ne? Und beim letzten Mal habe ich euch erzählt, dass die Fänger, also für alle, die neu sind, so nenne ich die Zombies, also dass die Fänger mächtig Schiss vor Wasser haben. Und dazu passt das, was ich euch heute erzählen will. Es geht nämlich ums Wetter. Genauer gesagt darum, wie ihr es vorhersagen könnt. Jetzt denkt ihr, hä? Hat die eine Meise? Warum soll ich das wissen wollen? Also wie das Wetter wird? Ich kann doch eh keinen Ausflug machen, weil da draußen sind die Fänger und die wollen mich in ihren Club aufnehmen. Ja, das stimmt. Aber ihr könnt Ausflüge machen. Und zwar immer dann, wenn es regnet. Denn die Fänger haben nicht nur Schiss vorm Wasser im Fluss, sondern auch vor dem, was vom Himmel kommt. Also sobald die ersten Tropfen fallen, verschwinden die ins Trockene. Und dann ist nämlich eure Gelegenheit. Ihr könnt nach draußen und die Umgebung erkunden und nach Dingen suchen, die ihr dringend braucht. Und wenn ihr nur ein paar Schritte vor die Tür machen wollt, dann könnt ihr einfach abwarten, bis es anfängt zu regnen. Aber wenn ihr ein Ziel habt, das weiter weg ist oder draußen irgendwas geplant habt, was länger braucht, dann solltet ihr das Wetter so gut wie möglich einschätzen können. Und deshalb kommt jetzt die Rubrik DIY Survival Wettervorhersagen mit Liv. Das bin ich. Und alles, was ich übers Wetter weiß, habe ich nämlich von meiner Mama gelernt. Ich habe euch ja erzählt, dass die Dachdeckerin ist. Und in dem Job kann es wirklich nicht schaden zu wissen, wie lange man noch auf dem Dach bleiben kann, bevor die Regenfront über einen reinbricht. Und mit Tom, ihr wisst schon, mein Freund, dem Geologen, bin ich ziemlich oft in die Alpen zum Wandern gefahren. Und da hast du erst recht keinen Bock, ins Unwetter zu geraten. Also, holt euch was zu schreiben, Bleistift gespitzt, mitgeschrieben. Hier sind meine Top 5 Tipps, an denen ihr ablesen könnt, dass schlechtes Wetter im Anmarsch ist. Also, erstens, schaut euch an, wie die Wolken aussehen. Ist der Himmel blau und die Wolken flauschig wie so Schäfchen, hält sich das gute Wetter. Nur wenn sich die Schäfchen am Himmel auftürmen, dann gibt's demnächst Regen. Klar soweit? Okay, cool. Ihr kennt bestimmt auch diese langen Schleierwolken ganz weit oben am Himmel. Die sehen manchmal aus wie so Federn, die nebeneinander liegen. Und wenn ihr die seht, könnt ihr davon ausgehen, dass es in den nächsten 36 Stunden regnet. So eine durchgängige graue Schicht am Himmel kündigt meistens schlechtes Wetter an. Also wenn ihr Wolken entdeckt, die an der Unterseite grau oder schwarz sind, wisst ihr, da drinnen hängen mächtig viele Tropfen. Ihr könnt definitiv mit Niederschlag rechnen, also mit Regen. Und es gibt noch diese riesigen Wolkentürme, habe ich mir aufgeschrieben, die nennt man Kumulonimben, so, genau. Das sind so fette Gewitterwolken. Also Regen garantiert. Zweitens, checkt, was die Tiere machen, weil Vögel und Insekten wissen nämlich viel früher als wir, dass das Wetter wechselt. Die spüren den Luftdruck, also Insekten verziehen sich sofort nach unten, um unter Blättern Schutz zu suchen, und Vögel fliegen tief, weil sie wissen, dass sie Fliegen, Mücken und Co. jetzt ganz einfach ganz nah am Boden wegsnacken können. Und ja, genau, macht eure Ohren auf, weil wenn die Vögel singen, bleibt das Wetter gut und wenn sie still sind, stehen die Zeichen auf Sturm. Kann man sich gut merken, ne? Ja, finde ich auch. Dann drittens, achtet auf Romantik. Also Romantik. Ja, ihr denkt jetzt, ich verarsche euch, ne? Aber nein, mache ich wirklich nicht. Weil so ein richtig schmalziger, roter, orangener Sonnenuntergangshimmel, der sagt euch, dass das Wetter gut bleibt. Weil er kommt aus dem Westen, also da, wo die Sonne untergeht. Ist der Himmel aber morgens so Hollywood-filmmäßig rot, also im Osten, dann kommt schlechtes Wetter aus dem Westen auf euch zu. Oder, um es mit so einer alten Bauernregel zu sagen, morgenrot, Regen droht. Also generell ist Ostwind ein Zeichen für schlechtes Wetter. Einfach den Zeigefinger ablecken und in die Höhe halten und schon wisst ihr, wo der Wind herkommt. Habe ich jetzt meinen Finger abgeleckt? Gott. Ist ja auch egal. Viertens, schließt die Augen und atmet tief durch die Nase ein. Nee, das ist keine Yoga-Übung. Ihr sollt euch einfach auf das konzentrieren, was ihr riecht. Also, wenn Regen in der Luft liegt, sorgt die Feuchtigkeit dafür, dass ihr Gerüche intensiver wahrnehmt. Das ist doch abgefahren, oder? Ja, finde ich auch. Und fünftens, fasst morgens aufs Gras. Und wenn das nass ist, also wenn da Tau drauf ist, dann wird es sonnig. Und wenn das Gras trocken ist, dann wird es wahrscheinlich Regen geben. So, dann bleibt die Frage, wie ihr rausbekommt, wie lange es regnet. Damit hatten Meteorologen nämlich schon Probleme, als es noch das Internet gab. Also die enttäuschende Antwort ist, man kann es nicht wirklich sagen. Aber die etwas hilfreichere Antwort ist, beobachtet, wie stark der Wind weht. Also je stärker, desto schneller sind die Regenwolken wieder weg. Und bei einer geschlossenen, grauen Wolkendecke, Nieselregen und wenig Wind, ist die Chance ziemlich hoch, dass der Regen länger dauert. Dann könnt ihr euch ein bisschen weiter wegtrauen. Aber, also ich an eurer Stelle, ich würde selbst bei Regen nicht einfach so losspazieren. Also ihr braucht definitiv einen Plan und vernünftige Ausrüstung. Den Plan könnt ihr machen, wenn die Sonne scheint. Und was euch dabei hilft, also bei dem Plan, das sind folgende 6 Fragen. Die erste und allerwichtigste Frage ist, warum muss ich meinen sicheren Unterschlupf überhaupt verlassen? Von dieser Antwort hängt der ganze weitere Plan ab. Also es gibt jetzt jede Menge mögliche Antworten. Ich brauche Essen, ich brauche Benzin, ich brauche Medikamente, ich brauche Werkzeuge oder Baumaterialien. Ich brauche Saatgut, mein alter Unterschlupf ist nicht fängersicher, ich muss nach einem neuen suchen. Ich will meine Umgebung erkunden, ich will andere Überlebende finden. Ich habe einen Hilferuf empfangen, ich brauche ein besseres Fahrzeug und so weiter und so weiter und so fort. Und die zweite Frage ist, wie weit muss ich mich von meinem Zuhause wegbewegen, um das zu bekommen, was ich will? Generell gilt, je kürzer der Weg, desto besser, weil ihr jeden Weg doppelt berechnen müsst. Also bis zum Ziel und zurück in den Unterschlupf. Frage 3. Ist mein Weg frei oder gibt es Hindernisse? Also ich kann jetzt nur für meine Stadt hier sprechen, aber als uns die Fänger überrannt haben, gab es ziemlich viele Unfälle auf den Straßen und die Leute sind einfach panisch aus ihren Autos gelaufen und haben versucht, zu Fuß zu fliehen. Ihr erinnert euch, ne, wie ich aus dem Baumarkt geflohen bin und dass mein Chef nicht dabei war, weil er zu Hause seine kranke Familie versorgt hat. Ich wusste, er hatte noch keine Ahnung, was abging. Also musste ich ihn warnen. Zuerst habe ich es per Smartphone versucht, aber er ist nicht rangegangen, also bin ich los in seine Richtung. Das Problem war, die Straße war dicht. Also ich habe gewendet, einen anderen Weg versucht, gleiches Ergebnis. Die dritte mögliche Route wäre länger gewesen, also ich hätte aus der Stadt raus, um sie rum und von Norden wieder reinfahren müssen. Aber ohne zu wissen, ob unterwegs nicht wieder Wege blockiert sind. Und auf den Straßen sind halt immer mehr Leute panisch rumgelaufen. Und natürlich auch Fänger. Also, habe ich nicht mehr versucht, zu Micha zu kommen. Also zumindest an dem Tag nicht. Und stattdessen ist mir halt die Insel hier eingefallen. Ich bin mit dem Transporter Richtung Hafen und hatte total Glück, dass der Weg frei war. Ich habe den Wagen abgestellt, verriegelt, bin zum Boot, habe das Boot angelassen und bin losgefahren. Ja, und klar, ihr könnt mich jetzt feige nennen, weil ich nicht alles dafür getan habe, meinen Chef und seine Familie an dem Tag zu retten. Das muss ich mir jetzt auch gefallen lassen. Aber ich habe mir halt gedacht, dass er und seine kranke Frau und sein krankes Kind in ihrem eigenen Haus, das sie abschließen und verbarrikadieren können, wahrscheinlich sicherer sind als in einem Transporter mit mir. Und ich habe die ersten 3 Tage fast ausschließlich am Bootssteg verbracht. Also im Boot war ein Fernglas und ich habe dann damit den Hafen auf der anderen Flussseite beobachtet, für den Fall, dass Micha auftaucht, um seine Familie auf die Insel zu bringen. Ich wäre sofort losgefahren und hätte sie geholt, auf jeden Fall, aber keine Spur von ihnen. Nur Fänger, also überall, nichts als Fänger. Was ich eigentlich sagen wollte, ich denke mal, dass es anderswo ähnlich aussieht wie hier. Also viele Straßen sind voller Blechlawinen, also abgestellte Fahrzeuge, die höchstwahrscheinlich keiner mehr wegbewegt. Ihr schon gar nicht, es sei denn, ihr habt 2 Wochen Dauerregen und findet alle Autoschlüssel. Dann könntet ihr einen apokalyptischen Parkservice aufmachen. Aber hofft nicht auf Trinkgeld. Worauf ich hinaus will. Sucht euch den einfachsten, freiesten Weg zu eurem Ziel. Und natürlich auch wieder zurück. Die Fänger haben nicht genug Grips, um Barrikaden zu bauen. Also außer mit ihren eigenen Körpern. Darauf müsst ihr vorbereitet sein. Und bereit sein zu tun, was nötig ist. So, wo war ich jetzt? Frage 4. Kommen wir zu Frage 4, die ihr euch stellen solltet, bevor ihr das Haus verlasst. So, da waren wir. Was sind meine Notfallpläne? Es können immer unvorhergesehene Dinge passieren. Ihr könntet euch verletzen, es können Hindernisse auftauchen, mit denen ihr nicht gerechnet habt. Ihr könntet die Orientierung verlieren, besonders wenn ihr an einem Ort seid, an dem ihr euch gar nicht auskennt. Gegen die Orientierungslosigkeit hilft es, wenn ihr euch Landmarken merkt. Das sind zum Beispiel besonders hohe Gebäude, die man von vielen Orten aus gut sehen kann. Super wichtig. Ihr solltet euch auch über die Himmelsrichtungen im Klaren sein. Also im Osten geht die Sonne auf, im Westen unter. Das hatten wir in Wetterkunde. Im Norden sieht man die Sonne nie. Merkt euch also, in welche Himmelsrichtung ihr geht. Oder noch besser, ihr habt einen Kompass. Vielleicht kommt ihr ja zufällig an einem fängerfreien Outdoor-Laden vorbei. Ne? Die gibt's da meistens unterm Ladentisch. Oder wenn ihr da noch eine Karte von eurer Umgebung habt, zum Beispiel aus einer Buchhandlung oder Touristeninfo oder so, dann könnt ihr euch den Weg auch einzeichnen. Aber selbst wenn ihr genau wisst, wo ihr seid, kann es sein, dass ihr nicht mehr zu eurem Unterschlupf zurückfindet oder zurückkommt. Vielleicht springt das Auto nicht mehr an oder ihr habt euch durch irgendeine blöde Aktion den Fuß verstaucht oder es hat früher aufgehört zu regnen als gedacht und die Fänger sind unterwegs. Dann hilft es, wenn ihr neben eurem Basislager noch weitere Camps habt. Wie bei den Bergsteigern, die machen das auch so. Die Camps sind eure sicheren Zufluchtsorte, in denen ihr ausharren könnt, bis die Luft wieder rein ist. Beziehungsweise voller Regen. Also, ihr braucht ja den Regen, um dann, ihr wisst schon. Aber wann ist ein Camp ein gutes Camp? Wenn keine Fänger drin sind und auch keine reinkommen. Also sucht euch Orte, die ihr selbst gecheckt und gesichert habt. Zum Beispiel kleine Ladenlokale mit Scherengittern. Also das sind diese ausziehbaren und verschiebbaren, diese Sicherheitsvorrichtungsdinger da aus Metall. Da kommen Fänger nie im Leben durch. Und der Vorteil ist nämlich auch, dass man sie mit den Händen bewegen kann, also ohne Strom. Im Gegensatz zu diesen modernen Rollgittern, die nur elektrisch funktionieren. So. Es gibt nämlich eine Menge Leute, die panisch ihre Läden verlassen haben, ohne abzuschließen, als diese Epidemie losging. Und so einen Laden sucht ihr euch. Und vor allen Dingen, also auch wichtig, einen ohne Markisen. Weil unter diesen Markisen können sich die Fänger vom Regen schützen. Also merke, Laden suchen, am besten einen indem ihr die Schlüssel für diese Scherengitter findet. Und dann könnt ihr nämlich sicher abwarten, bis der nächste Regen kommt. Ja, und was ist, wenn das länger dauert als gedacht? Genau, dann braucht ihr Vorräte. Und das heißt vor allem Wasser. Mein analoges Wikipedia sagt, dass es in Deutschland zwischen 125 und 132 Tage im Jahr regnet. Je nachdem, wo man genau wohnt. Also rund jeden dritten Tag, ungefähr. Und das Lexikon sagt aber auch, dass es im Sommer 1994 an der Mecklenburgischen Seenplatte mal 34 Tage hintereinander nicht geregnet hat. Das ist natürlich schlecht, ne? Aber wir sind ja optimistisch und ich habe mich entschieden, vorratsmäßig so einen Mittelweg zu fahren. Also das heißt, Wasser für 10 Tage. Also wenn es nicht super heiß ist und man sich nicht übermäßig anstrengt, dann kommt man als erwachsener Mensch mit 1,5 Litern pro Tag aus. Also 1,5 Liter. Heißt also 15 Liter Frischwasser. Am besten abgekocht in so Edelstahlflaschen. Die sind super. Apropos, ich habe Durst. Und die findet ihr richtig im fängerfreien Outdoor-Laden eurer Wahl. Dann kommen nämlich keine Keime rein und das Wasser ist im Grunde ewig haltbar. Wenn wir Wasser abgehakt haben, dann brauchen wir natürlich auch noch was zu essen. Also wie sieht es mit Essen aus? Ist definitiv weniger wichtig, weil ein Mensch kann bis zu 3 Wochen ohne Nahrung auskommen, sagt das Lexikon. Ich wusste das auch nicht, aber kann ja trotzdem nicht schaden, ein paar Dosen Ravioli im Camp zu horten. Die kann man nämlich auch kalt essen und ja, bleibt nur noch der Dosenöffner, also vergesst den nicht. Dann haben wir noch das Thema Schlaf. Oh ja, Schlaf, das ist auch gar nicht mal so unwichtig. Mit Isomatte und Schlafsack aus dem Outdoor-Laden seid ihr natürlich super ausgerüstet. Beschafft euch für den Winter einen Thermoschlafsack. Der hält euch dann nämlich auch bei Minusgraden warm. Und wenn ihr es ein bisschen kuscheliger haben wollt, mit einer echten Matratze, Bettzeug und Bademantel, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schleppen. Weil das ist ein bisschen sperrig, alles. Ach so, ja, und wir reden ja hier nicht nur von einem Camp. Ihr braucht Minimum 1 in jeder Himmelsrichtung, in die ihr wollt. Also je mehr Camps ihr einplant, desto mehr Chancen habt ihr, unvorhergesehene Situationen zu überstehen. Und das ist ja gar nicht mal so unwichtig. Noch besser seid ihr dran, wenn ihr neben Camps auch Fluchtwagen klar machen könnt. Also an Autos mangelt es ja da draußen nicht. Und wenn euch eure Karre abschmiert, seid ihr froh, wenn in Laufweite eine andere auf euch wartet. Vollgetankt wäre natürlich auch nicht schlecht. Dann kommen wir zu Frage 5. Bin ich körperlich und mental bereit? Also es bringt nichts, einen langen Marsch zu planen, wenn ihr krank seid oder verletzt seid oder wenn ihr bei dem Gedanken daran weiche Knie bekommt. Also setzt euch in diesen Fällen, wenn es irgendwie geht, ein weniger sportliches Ziel. Also irgendwas, was ihr wirklich realistisch auch schafft. Bei meinem allerersten Ausflug, 2 Tage nachdem die Fänger die Stadt übernommen hatten, da ging mir echt sowas von die Muffe. Aber ich wusste, ich muss jetzt raus. Also Nahrung besorgen. Mir hing der Magen auch so durch. Also dachte ich, los. Zumindest bis gegenüber zum Hafen. Da ist so ein Mini-Kiosk von Jeff, das ist so ein 4-Quadratmeter-Verschlag, fast direkt an der Hafenkante, wo Touristen so alle möglichen Snacks bekommen haben. Und ja, woher ich wusste, dass Jeff nichts dagegen hat, dass ich mich da bediene, naja, er hängt jetzt ein paar Meter weiter mit seinen neuen Fängerkumpels rum und scheint nicht mehr so an seinem Besitz interessiert zu sein, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe von der Insel aus durchs Fernglas gesehen. Also, ich habe gesehen, wie sie ihn erwischt haben, als er versucht hat zu fliehen. Was richtig scheiße ist, weil der war echt ein richtig netter Kerl. Wir haben super oft gequatscht. Der hat von so einem Kiosk-Imperium geträumt. Und das war nicht nur so eine fixe Idee, ne? Der hatte einen richtigen Businessplan, hat mir den sogar auch gezeigt. Er wusste genau, wie viel er am Hafen verdienen musste, um in der Innenstadt einen 2. Laden zu eröffnen und irgendwann einen 3. am Flughafen und so weiter und so weiter. Imperium halt, er hatte große Pläne. und du machst mir den Innenausbau, hat er gesagt. Naja, aber statt seine zukünftigen Kioske aufzumöbeln, musste ich sein ehemaliges aufbrechen. Bei Nieselregen, während er mir aus 50 Metern Entfernung unterm Vordach von so einem Souvenirshop aus zugesehen hat. Oh Mann, ey, es war so bitter. Also ich rein in das Kiosk und wie so eine bescheuerte Schokoriegel, Chipstüten, Energy-Drink-Dosen und ganz wichtig, Vitaminbonbon-Tüten ins Boot geschmissen und bin mit klopfendem Herzen wieder zurückgefahren. Ich war nicht mal in 10 Minuten fertig, also der Regen hat 2 Stunden gedauert. Ich hätte mich also nicht so beeilen müssen. Aber es war an dem Tag genau die richtige Entfernung und genau die richtige Dauer. Und ich hatte das überlebt. Also Jeff und seine Fängerkumpels, die haben mich nicht erwischt. Und das hat mir echt Selbstvertrauen für meinen 2. Ausflug gegeben. Ja, aber jetzt erstmal zur finalen Frage Nummer 6. Welche Ausrüstung brauche ich bei meinem Ausflug? Euer erster Gedanke ist vielleicht, ich muss auf alles vorbereitet sein. Eigentlich auch gar nicht so falsch. Problem ist nur, dafür brauchst du auch eine Menge Zeug, ne? Und das musst du auch im Zweifelsfall alles in einem Rucksack mitschleppen. Also deshalb besorg dir erstens einen richtig guten Daypack, also schmal und möglichst eng am Körper anliegend, damit du während der Flucht nicht irgendwo hängen bleibst oder ein Fänger dich am Rucksack packen kann und festhalten kann. Probier einfach ein paar in so einem fängerfreien Outdoor-Laden an oder aus oder durch. Guck einfach, was dir am besten passt. Und dann, ja, stopft ihr zu Hause alles rein, von dem ihr glaubt, dass ihr es auf eurem Ausflug dringend braucht. Und tragt es einfach mal einen Tag mit euch rum. Ihr merkt dann schnell, wie anstrengend das ist und dann fangt ihr auch an auszusortieren und euch wirklich auf das Nötigste zu beschränken. Weil jedes Kilo mehr, das ihr mit euch rumschleppt, macht euch langsamer und erschöpft euch schneller. Was ich mitnehme, wenn ich unterwegs bin, also erstens, wie immer Wasser, 1,5 Liter in einer Edelstahlflasche, dann ein Energieriegel für den Notfall, Taschenlampe und passende Batterien, Wunddesinfektionsmittel, falls ihr euch verletzt, eine Tube Sekundenkleber, um Schnittwunden zu schließen, eine Rolle Verbandmull und Fixierpflaster, Schweizer Taschenmesser, eine Brechstange, damit kommt ihr fast überall rein und im Notfall könnt ihr einem Fänger eine damit verpassen und schnell wieder abdüsen. Ja, das war's eigentlich. Das ist meine Ausrüstung, wenn ich unterwegs bin. Außer bei meinem 2. Ausflug. Da hatte ich original nichts davon dabei. Und mental bereit war ich auch schon mal gar nicht. Das war Tag 5 auf der Flussinsel. Und ich hatte Energydrinks, Schokoriegel und die Hose voll. Also im metaphorischen Sinne, ne? Was ich gar nicht hatte, war ein Plan. Und schon gar kein Notfallplan. Und keine Camps mit Schlafsäcken und Scherengittern. Keine vollgetankten Ersatzwagen. Ich wusste auch nicht, ob der Weg überhaupt frei war. Und wenn nein, wo ich auf welche Hindernisse stoße. Also einfach komplett naiv. Was ich wusste war, wie weit mein Ziel weg war. Und für meinen Geschmack war das viel zu weit. Und was ich ganz genau wusste war, warum ich an diesem Tag meinen sicheren Unterschlupf verlassen musste. Weil ich nämlich ein fucking schlechtes Gewissen hatte. Weil ich meinem Chef, der auf seine kranke Familie aufgepasst hat, den Transporter weggenommen habe, um meine eigene Haut zu retten. Und ja, der hat noch ein anderes Auto und so, aber nein, das hat mein Gewissen nicht beruhigt. Ich musste einfach nachsehen, wie es ihm geht. Und der Frau und dem Kind. Also habe ich gewartet, bis diese riesige Regenwand aufgetaucht ist. Und bei den ersten Tropfen bin ich rein ins Boot und rüber zum Stadtufer. Und als ich ankomme, ist der Regen stärker geworden. Also alles nass. Die Fänger haben sich unter das Vordach vom Souvenirshop verkrochen. Und ich also rüber zum Transporter. Fahrzeug entriegelt, Fahrertür auf. Und dann spüre ich's. Mich packt was unten am rechten Knöchel und zieht mit aller Macht. Und ich schrei auf, fall auf den Rücken in eine Pfütze, Regen im Gesicht. Ich versuche mich aufzurappeln. Irgendwer zerrt an mir. Und jetzt sehe ich auf wer... Alter, das ist Jeff, der Typ aus dem Kiosk. Jetzt Jeff, der Fänger. Der hat sich unterm Transporter vom Regen in Sicherheit gebracht, zieht an meinem Fuß wie so ein Bekloppter, starrt mich mit trüben Augen an, reißt seinen Mund auf, keucht, dieses... Mein Fuß ist schon unterm Auto, gleich auch mein ganzer Unterschenkel. Und Jeff bewegt seinen schnappenden Mund auf meine Wade zu. Ich versuche mich dagegen zu stemmen, finde keinen Halt auf dem Asphalt. Ich ziehe mein linkes Bein an und stoße es nach vorne Richtung Jeff. Mein Fuß trifft den dann voll im Gesicht. Er lockert ganz kurz den Griff, lässt aber nicht los, spürt keine Schmerzen, keucht nur einmal auf und zieht weiter an meinem Bein. Ich habe keine Chance. Er ist vielleicht tot, aber trotzdem ist er einfach stärker als ich. Und noch ein paar Sekunden und ich bin einfach mal Geschichte. Ich will mich dann mit meinen Fingernägeln im Asphalt festkrallen. Meine Ärmel triefen vor Feuchtigkeit. Gleich beißt er mich, gleich ist es dann einfach vorbei. Ich sterbe. Und halb unterm Transporter, halb in der Pfütze auf dem Parkplatz. Mann, was für ein beschissener Tod. Aber ich dann so in letzter Sekunde mit Jeffs Zähnen nur Zentimeter von meinem Bein entfernt, geht mir dann das Licht auf. Die Pfütze, natürlich. Ich breite die Arme aus. So wie Kinder, wenn die einen Schneeengel machen wollen. Und Jeff rupft an mir, zieht mich weiter unter den Wagen und ich im gleichen Moment wische mit aller Kraft meine Arme über den Boden und nach vorne und das Pfützenwasser spritzt auf und trifft Jeff im Gesicht. Er stöhnt fast panisch und lässt mich für einen Moment los. Genau die Zeit, die ich brauche, um meine untere Körperhälfte unterm Transporter rauszuziehen. Alter, mein Herz klopft auf Anschlag. Ich krabbel weg und rappel mich auf, sehe Jeffs gierige Fängerhand unterm Wagen rausschnappen. Aber ich bin zu weit weg, zum Glück. Die Fahrertür steht immer noch auf. Ich nehme 3 Schritte Anlauf und springe über Jeffs Arm direkt auf den Fahrersitz, knall die Tür zu, verriegel von innen und leg die Stirn aufs Lenkrad. Meine Ohren rauschen, die Lunge pumpt und dann schrei ich, so laut ich kann, ich schrei alles raus. Den Schock, das Adrenalin, die Wut auf mich selbst, dass ich zu dumm war, um aus sicherer Entfernung einmal unter den Transporter zu gucken, damit mir scheiße nochmal sowas nicht passiert. Fuck, ey, ich schrei. 5 Sekunden lang, 10 Sekunden lang. Schrei, lass den Motor an, schrei, hau den Gang rein, schrei und geb Gas, ey. Es macht bum, bum, bum. Der Wagen wird links kurz angehoben. Ich weiß, okay, ich hab Jeff überfahren. Also nicht Jeff, das ist ja nicht mehr Jeff, nur sein Fänger, ich. Aber also das, was von ihm übrig ist. Ich sehe nicht in den Seitenspiegel, nur nach vorn, Augen auf den Asphalt, bieg auf die Straße. Ich bin klatschnass, meine Hinterseite von der Pfütze, in der ich vor einer Minute noch gelegen habe, die Vorderseite vom Regen. Und ich schwöre mir, wenn ich diesen Ausflug hier überlebe, ist das Erste, was ich mir besorge, ein Regenponcho. 100% wasserdicht. Okay, jetzt erstmal durchatmen. Ich weiß, welche Routen zu Micha mit Autos versperrt sind. Ich weiß aber nicht, ob die über Norden frei ist. Aber ich muss es probieren. Überall stehen Wagen. Manchmal so nah, dass ich gerade noch so durchpasse. Unter Vordächern von Geschäften und Häusern sammeln sich Fängerrudel im Trockenen. Ey, das müssen Hunderte sein. Und Tausende in den Häusern. Ich versuche gar nicht erst dran zu denken, was mit mir passiert, wenn der Regen zu früh aufhört. Ich schaff's raus aus der Stadt. Fahr über die Bundesstraße. Manchmal auch über einen Grünstreifen, wenn Autos querstehen. Und von Norden wieder rein in die Stadt. Ich war noch nicht so oft da. Ich muss mich erstmal orientieren. Aber dann kenne ich mich wieder aus. Hier heißen alle Straßen nach Bäumen. Wohin man sieht, Einfamilienhäuser aus den 50ern. Alle gleich, schnell hochgezogen gegen Wohnungsnot. Während ich die Straße suche, in der mein Chef mit seiner Familie wohnt, fällt mir dieser Song ein von Marvina Reynolds aus den 60ern. Little boxes on the hillside, little boxes made of tiki-taki, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green. Und dann bin ich da. Naja, nicht ganz, weil die Straße ist blockiert. Auffahrunfall. Der apokalyptische Klassiker. Da komme ich nicht durch. Also die letzten 300 Meter zu Fuß. Aber ab hier keine Fehler mehr machen. Ich parke den Transporter direkt über einer großen Pfütze und steig aus. Bevor ich an den Unfallwagen vorbeigehe, schaue ich drunter. Keine versteckten Fänge. Dafür stehen 10 von denen 50 Meter weiter dicht gedrängt unter einem Carport und sehen mich aus toten Augen gierig an. Ich check nochmal den Himmel. Alles grau in grau. Hör bloß nicht auf zu regnen. Was Michas Haus von den anderen unterscheidet, ist der Vorgarten. Er ist irgendwie mediterran. Mit so kleiner Natursteinmauer, Lavendel, Thymian, Terrakottatöpfen mit Silberregen, sauber gepflasterte Einfahrt. Nach 2 Monaten Apokalypse kommt das erste Unkraut durch. Der Familienkombi steht noch da. Mein Herz schlägt jetzt schneller. Micha ist nicht so doof und hat versucht, zu Fuß abzuhauen. Schon gar nicht mit kranker Frau und krankem Kind. So ein Haus ist ja wie eine Festung. Da kommt kein Finger rein, wenn man es richtig anstellt. Ich schleiche einmal drumrum, wie ein verdammter Einbrecher. Warum eigentlich? Ich bin doch keine Gefahr. Ich bin Michas Angestellte, Kollegin und vielleicht sogar Freundin der Familie. Oder etwa nicht? Oder nicht mehr, weil ich sie im Stich gelassen habe? Weil ich mich am ersten Tag nicht bis hierhin durchgekämpft habe? Mann, ey, das ist doch Quatsch. Die hatten doch das Auto. Okay, ich muss mich bemerkbar machen. Die Rollläden im Erdgeschoss sind unten. Ich überlege kurz zu klopfen, aber dann gehe ich nach vorne zur Haustür und mache, was man früher gemacht hätte. Ich klingel. Nichts passiert. Okay, nochmal. Länger. Wieder nix. Ich denk nach. Wird ich die Tür aufmachen, wenn's klingelt? Naja, eher nicht. Könnte ja ein Fänger sein, der aus Versehen an die Klingel gekommen ist. Also klingel ich nochmal. 3-mal kurz, 3-mal lang, 3-mal kurz. Morsezeichen für SOS. Da kommt garantiert kein Fänger drauf. Ich warte. Lausche. Nix tut sich. Kein Geräusch, keine Schritte, keine Stimmen. Oh Mann, ich hab nicht ewig Zeit. Ich muss da rein und nach ihnen sehen. Ich hab zwar keine Brechstange dabei und auch kein Werkzeug, um das Schloss zu knacken, aber ich hab was Besseres. Michas Vertrauen. Er hat mir mal verraten, wo der Ersatzschlüssel versteckt ist. Natursteinmauer, mittlere Reihe, 4. Stein von links. Und was soll ich sagen? Er ist noch da. Ich schließe so leise wie möglich auf, presse mich an die Hauswand und drück die Tür vorsichtig nach innen auf. Wie in so einem schlechten amerikanischen Krimi. Warum eigentlich? Denke ich, da steht einer mit einer Knarre und schießt auf mich? Ach, ich weiß gar nicht, was ich denke. Egal, ich guck vorsichtig um die Ecke. Der Hausflur ist leer. Ich ziehe den Schlüssel ab, mach 2 Schritte rein und drück die Haustür wieder ins Schloss. Alles liegt im Halbdunkeln. Das bisschen Licht, was durch das Glas der Haustür kommt, das taugt nicht viel. Natürlich habe ich keine Taschenlampe dabei. Ich rufe ziemlich leise den Namen von meinem Chef. Dann den von seiner Frau. Dann den vom Kind. Keine Antwort. Ich schleiche mich vorwärts. Rechts ist die Kellertreppe, links die Küchentür. Ich mache sie genauso langsam auf wie die Haustür. Alles leer. Das Geschirr sorgfältig abgewaschen. Die Luft ist schlecht. Es riecht nach Müll und Ausguss. Ich schaue durch die Durchreiche ins Wohnzimmer. Keine Menschenseele. Und keine Fänger. Fuck, wo bist du, Micha? Ich gehe zurück in den Flur und rufe nochmal die Namen. Nix. Okay, nach oben oder nach unten ist die Frage. Ich glaube nicht, dass sie im Keller sind. Da gibt's nämlich keine weitere Tür nach draußen, also man wäre wie in einer Sackgasse. Okay, also nach oben. Ich gehe langsam durch den ganzen Flur bis kurz vor die Treppe ins Obergeschoss. Dann explodiert mein Puls. Schießt bis in den Kehlkopf. Auf der letzten Stufe ragt eine Hand in den Flur. Von einem Erwachsenen. Der Rest vom Körper ist von der Wand verborgen, hinter der die Treppe hochgeht. Ich greife mir eine Vase, die rumsteht. Halte sie vor mich wie so ein Schwert, als ob ich damit was ausrichten könnte. Ich schleiche mich weiter vor, setze einen Fuß vor den anderen. Minischritte. Mein Herzschlag ist im Technobeat-Bereich. Ich halte die Vase mit beiden Händen über meinen Kopf, zum Schlag bereit und schaue um die Wand rum. Dann mache ich einen Satz zurück. Was da liegt, ist kein Mensch mehr. Das ist ein Fänger. War ein Fänger. Irgendein Typ. Aber nicht Micha. Das sind keine Handwerkerhände. Eher Klavierspieler oder so. Und der einzige Grund, warum ich nicht weglaufe, ist die Tatsache, dass in dem, was von seinem Kopf übrig ist, ein Schürhaken steckt. Ich werde das Bild nie wieder vergessen. Irgendwer, wahrscheinlich Micha, hat das Fängerhirn fachmännisch zu Brei geschlagen. Keine Regung mehr. Wie auch ohne Großhirnrinde. Aber ich muss ganz sicher gehen. Ich mache 2 Schritte vorwärts, trete mit voller Wucht gegen die Hand und springe sofort wieder zurück. Nix. Nicht lebendig, nicht untot. Einfach nur hinüber. Trotzdem kostet es mich ein Maximum an Überwindung, über den Fingerkörper zu steigen. Was, wenn der doch zupackt? Das Hirn ist weg, aber der Mund und die Zähne, die sind noch intakt. Ich reiß mich zusammen. Ich habe ja nicht ewig Zeit. Der Regen wird irgendwann aufhören und bis dahin muss ich wieder zurück auf der Flussinsel sein. Also, 3 Stufen mit einem Schritt und dann nach oben. Michas Tochter hat mich mal rumgeführt. Links ist das Elternschlafzimmer, rechts ist das Bad, hinten das Kinderzimmer. Ich weiß nicht, warum ich Skrupel habe, ins Schlafzimmer zu schauen. Jedenfalls will ich zuerst ins Bad. Die Vase wie eine Keule überm Kopf. Und dann höre ich was. Von geradeaus. Ich will schon rufen, aber ich mach's nicht. Ich gehe langsam vorwärts, bis zur Kinderzimmertür. Atme tief durch. Fass die Klinke mit der Hand an. Kaltes Metall, massives Messing in Jugendstiloptik. Ich greife ganz fest zu, drück sie runter und mich sanft gegen die Tür. Sie geht nicht auf. Abgeschlossen. Von drinnen wieder das Geräusch. Ich gehe in die Knie. Schau durchs Schlüsselloch. Der Schlüssel steckt nicht drin. Und dann sehe ich sie. Micha. Seine Frau und die Kleine starren nebeneinander. Die Augen wie aus Nebel, die Haut bleich. Ich atme vor Schreck laut aus. Zu laut. Fuck. Wie auf ein Zeichen rennen die 3 los, krachen gegen die Tür. Ich falle rückwärts auf den Hintern, bin wie gelähmt. Sie bollern gegen die Kinderzimmertür, kratzen, stöhnen. Ich schieb mich rückwärts den oberen Flur entlang zur Treppe, während die 3 mit ihren Fäusten die Tür bearbeiten. Ich ziehe mich am Treppengeländer hoch. Ich fühle meine Beine kaum, muss mich abstützen, stolper die Stufen runter wie einer, der neu gehen lernen muss. Unten liegt der Fänger mit dem Schürhaken im Kopf. Ich halte mich am Geländer fest, als ich über ihn springe. Im Flur muss ich mich an der Wand abstützen. Dann kommt das Adrenalin. Ich spüre meine Beine wieder. Raus. Einfach nur raus. Ich reiß die Tür auf, merk den Regen. Renn los durch den Lavendel. Ein Satz über die kleine Natursteinmauer und die Straße runter, am Carport mit den glotzenden Fängern vorbei. Ich vergesse, unter die Unfallautos zu sehen. Ich vergesse, unter den Transporter zu sehen. Entriegeln, Fahrertür, rein, Schlüssel, Start, Gas, weg, 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 weg. Ich fahre wie in Trance. Alles passiert von alleine. Grünstreifen, Minilücken zwischen Autos, Fängerrudel, alles im Takt vom Scheibenwischer. Als ich auf den Parkplatz am Hafen biege, steht Jeff bei den Fängern unterm Vordach vom Souvenirgeschäft. Sein rechter Arm, der mit dem er mich gepackt hatte, steht merkwürdig abgewinkelt ab. Jetzt weiß ich, wo ich drüber gefahren bin. Scheint ihm aber nichts auszumachen. Das Boot ist nass. Ich rutsch fast aus, als ich reinspringe. Ablegen, rüber zur Insel, anlegen, Boot verteuen und dann lasse ich mich fallen. Mit dem Gesicht voran in den Uferschlamm. Und heule. Ich weiß nicht, wie lang. Eine scheiß Ewigkeit lang. Ich habe den Schlüssel zu Michas Haus noch in der Hosentasche. Und die Tür habe ich aufgelassen, als ich raus bin. Das alles ist bedeutungslos. Es schützt niemanden mehr. weiß nicht, warum Micha den Fänger ins Haus gelassen hat. Ich weiß auch nicht, wer von den dreien zuerst gebissen wurde. Ich weiß nur, sie haben eine Entscheidung getroffen. Sie sind zusammengeblieben. Auch wenn sie wussten, was ihnen bevorsteht. Sie haben sich eingeschlossen, um keine Gefahr für andere zu sein. Ihr letzter Dienst an den Lebenden, bevor sie zu Fängern wurden. Sie sind ganz sicher keine Menschen mehr und ich wette, sie wissen nicht, was es bedeutet, eine Familie zu sein, aber trotzdem, obwohl sie selbst und die Welt am Arsch ist, sind sie eine geblieben. Eine Familie. Und in dem Moment, als mir das klar wird, will ich nichts mehr als... Puh, okay. Das war echt lang heute. Ich schätze, ich muss Benzin sparen. Und erstmal runterkommen. Okay, Leute, wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin, passt auf euch auf, wenn ihr da draußen unterwegs seid. Und ihr wisst ja jetzt, worauf ihr achten müsst. Vor allem du, Tom. Lass dich nicht beißen und die anderen auch nicht. Ich bin raus.
Das war Folge 3 von DIY Survival Überleben mit Liv, dem Podcast-Hybrid aus Zombie-Fiktion und Do-It-Yourself-Wissen. Buch und Regie Edgar Linscheid. Gesprochen von Name Alai. Produziert von Any Ever. Mit freundlicher Unterstützung von Works, der starke DIY-Partner an deiner Seite. Works PowerShare. Genau die Power, die du brauchst. Neue Folgen gibt's jede Woche überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert uns und empfehlt uns weiter.